Sim. Und circa eine halbe oder eine Stunde später sind wir dann zum Gericht gefahren. Dann wurde ich in den Gerichtssaal gebracht, wo der Haftrichter gesessen hat, hat sich meine Akte angeguckt und hat gesagt, wegen Verdunkelungsgefahr und Fluchtgefahr wird die U-Haft angeordnet. Und da ist mir dann nochmal so ein Schock durch den Körper gegangen. Weil beim ersten Mal, da denkt man noch, ja, da wird schon nichts passieren, kommst schon wieder raus, so, ne? Aber ich hatte zu dem Zeitpunkt keinen festen Wohnsitz. Und daher ist halt die Gefahr groß, dass man sich dem Verfahren dann entzieht. Und so hat er mich dann erstmal in die U-Haft geschickt. Und was da los gewesen ist, das war für mich erstmal der Hammer. Erstmal in diesem Gerichtsbulli, wo nur so ganz schmale kleine Fenster sind, die habt ihr vielleicht schon mal gesehen auf der Autobahn oder auf der Landstraße. Da gibt es auch die größeren Busse. Dann sind wir nach Herford. In Herford ausgestiegen, ging es dann erstmal in die Zugangszelle. Das ist eine, ja, 12 Quadratmeter große Zelle mit ein paar Stühlen, ein Waschbecken, Spiegel und einer Toilette. Und da habe ich dann erstmal so eine Stunde, anderthalb gesessen. Dann wurde ich zur Kammer gebracht, Kleiderkammer. Das bedeutet, da gibt man seine ganzen Privatsachen. Eigentlich kann man sagen, da gibt man eigentlich sein komplettes privates Leben ab. Muss die ganzen Sachen ausziehen, wird alles durchgeguckt, ob man irgendwo was versteckt hat an Drogen oder Waffen oder irgendwas, was gefährlich sein kann. Und dann bekommt man die Sachen, die man im Knast trägt, Knastklamotten. Das sind ein Pullover, ein Bundeswehrparker, ein paar Unterhemden, ein paar Unterhosen, eine Jeans, ein paar Strümpfe, Schuhe, Schlappen, Geschirr, Teller, Schüssel, Messer, Gabel, Löffel, kleiner Löffel, Brettchen, Tasse und eine Kanne, wo man dann Tee reinmachen kann und so. Und das alles ist in so einer riesengroßen braunen Kiste. Und wenn man sich vorstellt, ich war gut unterwegs gewesen, die Zeit auf Heroin und Kokain. Und ich habe echt abgenommen da. Und dann stehe ich, kleiner Wicht, mit so einer riesen Kiste in der Hand, die ich kaum tragen kann, wo ich kaum drüber gucken kann. Stehe mitten in der JVA Herford, gucke mich um und sehe überall nur Gitter und Treppen und Schlüssel, wo die Türen umgeschlossen werden. Dieses Geräusch, das hat sich bis heute in mein Hirn eingebrannt. Und das Bild, wo ich da gestanden habe, mich umgeguckt habe und überall die ganzen Menschen gesehen habe, die überall da rumlaufen, die ganzen Gitter und dieses Geräusch von dem Schlüssel, ich habe gedacht, alter Schwede, hier kommst du nicht mehr raus. Jo. Dann kam auch gleich ein Beamter, hat mich mitgenommen in U-Haft. Da dann der nächste Schock. Ich, abgemagerter kleiner Junkie, komme in eine Vier-Mann-Zelle rein, wo drei Kurden drin sitzen, ne? Und ich alleine, so als Deutscher, ne? Ja. Und da man ja da vorher schon so ein paar Geschichten gehört hat, so, ne? Nicht mit dir umspringen lassen, als wenn du da Leibeigene wärst und so weiter und so fort. Auf jeden Fall wird erstmal gesagt, ja, hi, ich bin's. Ich bin der Neue, ich komme jetzt öfters. Und dann kam gleich von oben so eine Stimme, ich weiß nicht, ob das der Älteste war, der da war, der sagte gleich, ja, das ist aber schön, dass du heute gekommen bist, weil heute ist Putztag bei uns in der Zelle. Und da du neu bist, musst du heute mal die Zelle putzen. Da habe ich zu ihm gesagt, warte mal kurz, ich stelle mal kurz meine Sachen ab. Ich sage, wer hier die Zelle putzt, das weiß ich nicht, aber bestimmt nicht ich. Dann war auch erstmal Ruhe. Da haben sie erstmal gesehen, okay, gut. Ist doch nicht so einfach. Ja, und dann haben wir uns doch so ein bisschen auch angefreundet, so, ne? Was heißt angefreundet, so, ne? Halt, man musste ja, ne? Man musste, es war halt so. Ging halt kein Weg dran vorbei. Und die haben mich dann gefragt, warum ich da bin, hab denen dann so erzählt. Einen Haftbefehl gezeigt, weil man kann schon in Schwierigkeiten kommen, ne? Wenn einer gefragt wird, warum bist du hier? Und du kannst keine vernünftige Antwort geben oder keinen Haftbefehl zeigen oder so, dann ist schnell der Verdacht so, dass man wegen so einer Sache Pädophilie oder so dann, ne? Und diese Leute, ich kann es euch sagen, aus eigener Erfahrung, diese Leute, die haben es nicht einfach. Auf jeden Fall alles klar und gelesen, habe ich meine ganzen Sachen eingepackt, Bett bezogen. Und dann sagte der zu mir: Ey, willst du Stoff haben? Und weil bei uns immer die Kurden so verkauft haben, ne, und habe ich gedacht, vielleicht geht da ja was, ne? Weiß man ja nicht. Auf jeden Fall habe ich ihm gesagt, ja klar, warum nicht, ne? Ja, da hat er mir was gegeben. So hat gesagt, hier, das kannst du haben. Ich so, wow, korrekt. Mit der Farbe stimmte das auch komplett überein, so. Und die anderen waren schon so ein bisschen am Lachen, so. Ich dachte, was ist da denn jetzt hier dran so lustig? Aber da soll ich dann schon merken, was daran so lustig ist. Ich habe mich dann hingesetzt, ne, das, was er mir gegeben hat, aufgemacht, probiert. Und ich muss echt sagen, so der Cappuccino, der hat gut geschmeckt. Da hatte ich natürlich wieder die Lache auf meinen Seiten, ist klar. Naja, auf jeden Fall bin ich da erstmal dann so angekommen. Und es hat auch nicht lange gedauert, da wurde ich richtig entzügig. Dann bin ich in die Sani-Abteilung gekommen, habe mit dem Sani gesprochen, mit dem Doc. Und dann habe ich da erstmal was bekommen, wo ich eigentlich gedacht habe, das hilft mir, aber das hätte ich mir auch ganz geschmeidig sparen können. Ich habe eigentlich gedacht, man kommt, wenn man in ein Gefängnis kommt und heroinabhängig ist und so, dass man da Methadon bekommt. Aber das war nur den Leuten vorbehalten, die auch von draußen, die draußen auch im Programm waren. Und das war ich leider nicht zu dem Zeitpunkt. Der Arzt hat mich, ich war kurz vorher da, der hat mich nicht aufgenommen, weil er voll war. Und so konnte ich dann halt zusehen, wie ich klarkomme. Und es war nicht angenehm, ich kann es euch sagen. Okay. Ein paar Tage später bin ich dann Gott sei Dank von der Zelle runtergekommen und bin dann mit einem anderen Deutschen, der auch wegen Drogen da saß, zusammengekommen und das war auch so, war ganz okay, die Zeit mit ihm. Wir haben immer überall gesucht, aber irgendwie in der U-Haft ist es schwer, da an irgendwas dran zu kommen. Ja, auf jeden Fall dann das Schwerste war es eigentlich, meinen Eltern dann einen Brief zu schreiben. Die wussten natürlich schon, dass ich in Haft bin. Habe den Brief geschrieben, mich für alles entschuldigt und so weiter und so fort, was sie schon immer wieder mal gehört haben von mir und auch nicht mehr ernst genommen haben. Das war hart. Und ja, die Zeit, die lief dann. Morgens aufstehen, 6:30, dann frühstücken. Dann bis 9 Uhr in der Zelle sein, dann kann man eine Stunde rausgehen. Das ist eine Freistunde, da kann man dann mit anderen Gefangenen sprechen oder ein bisschen im Kreis laufen, Geschäfte machen. Nur in der U-Haft lief das ein bisschen schwierig, weil die Besuche und die Post und alles war überwacht. Also da ist nichts reingekommen, was kein Beamter gesehen hat. Außer wenn es irgendwo gesteckt hat, wo keine Sonne hinkommt. Ja, auf jeden Fall. Dann war eine Stunde Freistunde, dann sind wir um 10 Uhr wieder reingekommen. Bis 12, 12:30, da gab es Mittag. Und dann war es das bis abends um 19 Uhr. Da konnte man nochmal einen Umschluss machen. Das bedeutet, wenn man dann irgendwie Kollegen hat, die auf einer anderen Zelle sind, dann können die zu dir kommen oder du kannst zu denen gehen, ein bisschen quatschen, Karten spielen, Fernsehen gucken und so weiter. Das lief die ganze Zeit und ich war mir auch total sicher, dass ich da rauskomme, kein Thema. Ich habe einen Anwalt gehabt, der hat gesagt, ja, das müsste eigentlich klappen. Dann habe ich noch einen vom Jugendamt gehabt und der hat auch gesagt, ach, das ist kein Problem, ich lege da ein gutes Wort für dich ein und da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Da habe ich mir gedacht, cool, ne, alles auf deiner Seite, warum sollte da was schieflaufen? Ne? Ich habe auch schon bei den Kollegen im Gefängnis gesagt, ah, ich glaube, ich gehe raus bald auf Haupttermin. Und die haben schon alle gesagt, sei dir nicht so sicher, Paderborn ist echt hart. Und das stimmt, Paderborn ist in Drogengeschichten sehr hart, also mit den Urteilen so. Und ja, ich habe meinen Freunden draußen geschrieben, so, ich habe denen so in verschlüsselter Sprache mitteilen wollen, dass sie mir mal ein bisschen was reinbringen sollen. Nur entweder haben sie es nicht kapiert oder wollten es nicht kapiert haben. Ne? Und da habe ich meinen Eltern auch geschrieben, dass ich wahrscheinlich auf Hauptverhandlung rauskomme und dass ich dann gucke, wie es weitergeht. Auf jeden Fall kam dann der Tag. Ach nee, Moment, eine Sache noch vorher. Ich weiß nicht mehr genau, wann das war. Auf jeden Fall war das auch in der Dusche. Im Gefängnis ist Duschen mit mehreren. Also dann geht eine Abteilung, geht runter zum Duschen. Der Wärter schließt dann die Dusche auf und wenn dann alle drin sind, schließt er die Tür wieder zu, damit keiner raus kann. Und so schön am Duschen gewesen. Und ich war mich am Einschäumen so und am Waschen. Und da kam von hinten so eine Stimme und fragte, ey, was machst du hier? Du stehst unter meiner Dusche. Das kostet was. Habe ich mir kurz den Schaum aus dem Gesicht gewaschen und habe ihn gefragt, wo denn das steht, dass das seine Dusche wäre. Sagte, das steht nirgendwo, das ist einfach ein ungeschriebenes Gesetz. Und ich habe mir da wirklich nichts gefallen lassen. Das muss man. Wenn man sich da einmal was gefallen lässt, dann wird das immer und immer weitergehen. Da hatte ich keinen Bock drauf. Ich habe mir gesagt, lieber einmal kassieren. Ne? Schläge kassieren, vielleicht einen mitnehmen, aber danach Ruhe dann. Ne? Und er sagte, das ist ein Gesetz, das steht nirgendwo, das ist ein ungeschriebenes Gesetz. Ja, und ich habe ihm dann einfach gesagt, dann ist heute der richtige Zeitpunkt da, um das Gesetz zu ändern. Und er hatte gesagt zu mir, mein Freund, pass mal auf, wenn du gleich rauskommst, dann zeige ich dir, was verändern. Ich habe gesagt, alles klar, kein Thema. Hab mich gewaschen, hab natürlich schon ein bisschen Muffensausen bekommen, so, ne, weil ich habe mich schon gesehen, irgendwo im Knastkrankenhaus, gebrochener Nase oder so, ne. Auf jeden Fall habe ich mich abgeduscht und Dusche ausgemacht, bin rausgegangen und er stand, hat gewartet, bis einer fertig war zum Duschen, damit er duschen konnte. Stand an so einer Bank, bin ich zu ihm hingegangen und habe gesagt, was wollen wir denn jetzt klären? Und hat er zu mir gesagt, heute klären wir gar nichts. Geh raus. Und da habe ich gesagt, ja, alles klar, kein Thema. So, ne? Weil die Leute, die versuchen das bei jedem Neuen, der neu kommt und versuchen dann da irgendwie so ein bisschen was rauszupressen an Einkauf. Man hat so eine gewisse Summe, wo man sich für den Monat was kaufen kann. So Tabak, Kaffee und Süßigkeiten, Zucker. Und so weiter, ne? Und wer sich dann beugt, dann wird gesagt, so, du bringst mir zum nächsten Einkauf 2 Pack Tabak oder 3 Bomben Kaffee, ansonsten fängst du dir eine, ne? Und viele Leute haben Angst davor, gerade die Leute, die das erste Mal im Gefängnis sind. Und man muss dazu sagen, JVA Herford ist ja ein Jugendgefängnis. Ich glaube, ist sogar mit das größte in Deutschland. 800 oder 900 Gefangene. Und das zählt schon als hartes Gefängnis, so, ne? Im Umgang miteinander. Und das ist auch wirklich so, ne? Die Leute, die dort sitzen, die sind richtig stolz darauf, ne? Die kommen sich vor wie die Kings, so, ne? Ja, ich hab's geschafft, ich bin im Knast. Das ist ganz anders wie zum Beispiel in Bielefeld im Erwachsenenvollzug, wo auch noch mal ein Podcast kommt, wo ich dort gewesen bin. Auf jeden Fall war das eine Geschichte. Und seit dem Tag hatte ich eigentlich Ruhe erstmal so in der U-Haft. So. Dann kam der Hafttermin, der Hauptverhandlungstermin. Ich habe schon zu den Leuten gesagt, so Jungs, ich gehe morgen raus. Ich wünsche euch alles Gute. Ich habe morgen Termin. Und dann bin ich halt an dem Morgen auch wieder mit so einem Bulli von Herford nach Paderborn gebracht worden. Erstmal unten wieder in diese Gerichtszelle, in dieses gammelige Ding. Da ist einfach nur eine Bank und alle, die ganzen Wände sind vollgeschrieben von irgendwelchen Leuten, die da gesessen haben. Und da ist einmal gar nichts. Und man muss da so lange warten, bis halt sein Termin ist. Das kann eine halbe Stunde dauern, es kann eine Stunde dauern, aber es kann auch bis 4, 5 Stunden dauern, wie man unten drin sitzt, bis man endlich dran ist. Und also ich muss sagen, ich habe ungefähr 1,5 Stunden gewartet. 1,5 Stunden gewartet, bis ich dran komme, um dann endlich zu wissen, was los ist. Auf jeden Fall haben die Wärter mich dann aus der Zelle, aus der Gerichtszelle hochgeholt im Gerichtssaal. Meine Eltern waren da und das Schlimmste war, dass ich, bevor ich die Gerichtszelle verlassen habe, wurden mir Handschellen angelegt. Dort hat dann ein Gerichtsdiener nur reingepackt und hat mich halt so geführt. Und mit diesen Handschellen musste ich an meiner Mama und an meinem Papa vorbei. Und ich kann euch schwören, den Blick, den meine Mutter dort hatte, den will ich meinem schlimmsten Feind nicht gönnen. Wenn die eigene Mutter sieht, dass ihr Sohn an Handschellen an ihr vorbeigeführt wird. Ich konnte noch nicht mal, doch umarmen konnte ich sie. Ne? Sie ist zu mir gekommen und der Gerichtsdiener wollte mich zwar weiterziehen, so, aber ich bin stehen geblieben, habe sie einmal umarmt und bin dann rein. Jo, und da war auch dann mein Rechtsanwalt und ich habe auch den Jugendamtsmitarbeiter gesehen, der auch gesagt hat, ach, kein Problem, da holen wir dich raus. Jo, dann ging's los. Die Staatsanwaltschaft hat die Anklage vorgelesen. So und so viele Diebstähle, Scheckbetrug von meinen Eltern, was ich erzählt habe, das mussten sie machen, um das Geld wieder zu bekommen von der Bank. Scheckbetrug, Erpressung. Ja. Dann hat der Staatsanwalt halt seine Show da gemacht und der Richter hat dann gefragt, ob ich was dazu zu sagen möchte. Ich habe gesagt, ich stimme dem zu, was der Staatsanwalt gesagt hat und dann hin und her. Dann hat mein Anwalt gesagt, dann Staatsanwalt nochmal und zu allerletzt kam der Jugendamtmitarbeiter und da habe ich gedacht, jetzt kommt die Bombe, die wird mich rausholen. Dann sitze ich da und warte darauf, dass er seinen Mund öffnet und dann kommt aus seinem Mund, es ist besser, wenn Herr Heine noch ein bisschen noch mal ins Gefängnis geht, um ein bisschen stabil zu werden. Wir haben hier keine positive Sozialprognose. Die Gefahr, wieder rückfällig zu werden, ist sehr groß. Ich habe gedacht, ich bin im falschen Film. Ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Der hat mir kurz vorher noch gesagt, das ist alles kein Problem, das schaffen wir. Und dann kommt dieser Hund und erzählt da so ein Blödsinn. In dem Moment habe ich mich wieder in der Zelle gesehen, in Herford. Ich habe meinen Anwalt gefragt, ich sage, was erzählt er da? Mein Anwalt hat mich nur angeguckt und gesagt, ich weiß es nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen, warum er das macht. Jo, auf jeden Fall dann die Staatsanwalt mit ihrer Schlussrede und dann mein Anwalt, wir fordern Bewährungsstrafe, 13 Monate auf 3 Jahre Bewährungsstrafe. Die Staatsanwaltschaft hat 19 Monate Haft gefordert. Der Richter fragt, ob ich noch was zu sagen habe. Ich habe gesagt, ich schließe mich meinem Anwalt an. Und dann sind wir aufgestanden. Dann hat der Richter das Urteil gesprochen. Und zwar hiermit verurteilen wir Herrn Heinemann zu 19 Jahre Jugendhaft, 19 Jahre, 19 Monate, Entschuldigung, 19 Monate Jugendhaft. Da ist mir wieder alles aus dem Gesicht gefallen. Da habe ich gedacht, jetzt ist vorbei. Jetzt ist Schluss. Meine Eltern saßen im Gerichtssaal, eine Schulklasse saß im Gerichtssaal, der Gerichtssaal, der war proppenvoll. Und ich gehe da raus als wie so ein begossener Pudel, gucke meine Eltern an und gehe einfach weiter, weil ich auch in dem Moment gar nicht gecheckt habe, was Sache ist. Auf jeden Fall ab wieder in die Gerichtszelle. Mein Anwalt ist nochmal gekommen, hat gesagt, soll mal Berufung einlegen. Ich habe gesagt, bringt das was? Er hat gesagt, wir können es versuchen. Haben wir Berufung eingelegt, aber da kann ich euch schon vorweg sagen, das hat nichts gebracht. Also ich musste wirklich diese 19 Monate in Haft zurück. Und das ist das schlimmste Gefühl, wenn man dann wieder zu diesen Leuten kommt, wo man gesagt hat, ey Jungs, wir sehen uns nicht mehr, ich gehe nach Hause. Und man ist doch nicht zu Hause. Ja. Dann paar Tage später, weil bis das Urteil kommt, muss man dann halt diesen Berufung einlegen. Dann ist das Urteil noch nicht rechtskräftig. Also bleibt man noch in U-Haft. Aber das ging eigentlich relativ schnell und da ist nichts bei rumgekommen. Also bin ich dann von der U-Haft in eine andere Abteilung, auf einen anderen Flügel. U-Haft war A-Flügel, dann gab es B-Flügel Strafhaft, C-Flügel Strafhaft und D-Flügel. D-Flügel war der Sani-Bereich, also Arzt, und da waren dann die B-Zellen, die Beobachtungszellen. Wenn man zum Beispiel selbstmordgefährdet ist oder Stress macht und Randale macht, dann kommt man in so eine B-Zelle rein. Da ist ein Bett, was aus Eisen, was festgeschraubt ist, Waschbecken ist festgeschraubt, Toilette festgeschraubt und Spiegel auch. Also da ist nichts drin, wo man sich verletzen kann und man kann auch nichts mit reinnehmen. Man muss vorher seine Schnürsenkel abgeben, Gürtel abgeben und dann muss man halt da so ein paar Tage drin sein, bis man ja, bis man wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden ist. Auf jeden Fall bin ich auf den B-Flügel gekommen. Und auch erstmal wieder in eine Vier-Mann-Zelle. Und ich weiß nicht, ob der ein oder andere sich noch erinnern kann. Es war zu diesem Zeitpunkt, wo Bayern München im Europapokal der Landesmeister gegen Manchester United gespielt hat. Und ich bin ja schon seit Kind auf ein glühender Bayern-Anhänger. Und wir haben das geguckt. Ne? Da war ein Fernseher auf der Zelle und wir haben das geguckt und wir haben schon gefeiert, ne, wo die Bayern 1-0 geführt haben bis kurz vor Schluss und dann ging es zack, 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 da war es dann vorbei. Ja, das war auch nochmal so ein Highlight aus meiner Knastzeit, so. Ja, auf jeden Fall, ich habe dann dort einen Besuch bekommen und da ist dann auch eine Bekannte gekommen, die auch was mit Drogen am Hut hat. Und da habe ich das erste Mal ein bisschen Haschisch ins Gefängnis bekommen. Und dann bin ich auf eine Zweimannzelle, eigentlich bis kurz vor Schluss. Und ja, dort auf dieser Zweimannzelle war ich zusammen mit einem Marokkaner und haben auch viel Blödsinn gemacht und Tischrücken, Gläserrücken und so. Und der hat da immer total fest dran geglaubt. Und ich habe einfach, wenn er da irgendwelche Fragen gestellt hat, so, dann habe ich immer das Glas so in die Richtung bewegt, in die es für mich positiv ist. Und ab und zu hat er dann gedacht, würde ihn verarschen und hat dann ganz plötzlich die Hände weggenommen vom Glas, um zu gucken, ob ich das schiebe. Aber ich bin auch ziemlich schnell gewesen. Ich habe dann sofort aufgehört und das Glas stand still. Und damit hat er geglaubt wirklich, dass das so alles wahr ist. Und ich hatte dann halt schon ein ganz gutes Leben. Ja, bis zu einem Zeitpunkt, so ein halbes Jahr oder ein bisschen mehr vor meiner Entlassung, habe ich im Arbeitsbetrieb, also man muss im Gefängnis auch arbeiten, damit man ein bisschen Geld hat für den Einkauf. Und ein Teil wird dann zurückgelegt aufs Übergangsgeld für die Entlassung, damit man nicht ohne was draußen steht. Und ich war in einem Betrieb, wo auch ein paar Leute waren, die was mit Drogen zu tun gehabt haben und auch mit Drogenhandel im Knast selber. Und bei uns auf der Abteilung war einer, der was kriegen sollte von dort. Das haben die mir gegeben, haben gesagt, gib das da und da ab. Ne? Heroin und eine Spritze. Und das geben die einem Junkie, ne? Der bis unter die Haarspitzen voll süchtig ist. Haben die mir das gegeben? Ich habe gesagt, ja, auch kein Thema, ich gebe das ab. Aber mit dem Abgeben war das dann doch nicht so ernst gemeint. Weil dann habe ich hab selber konsumiert und ich war nicht mal eine halbe Stunde bei uns auf der Zelle. Da fingen die an die Tür zu bollern schon und sagen, hey, wir müssen die Kassette holen, die dir Ding der und der gegeben hat heute. Ich sage, ich habe keine Kassette. Ja, wir sollen das holen, was er dir gegeben hat. Ich sage, mir hat keiner was gegeben. So, dann hat der Beamte der Tür zugemacht, dann nochmal geklopft und dann wurden auch Drohungen ausgesprochen und so. Kommst du aus der Zelle, gehst du auf Freistundenhof, da kannst du das, da wirst du deines Lebens nicht mehr glücklich. Und die Jungs meinen das ernst, ne? Die meinen das wirklich ernst. Und ich habe da wirklich Scheiße gebaut, ne? Das darf man eigentlich nicht machen, ne? Ich bin froh, dass ich da so weggekommen bin. Auf jeden Fall bin ich dann zum Sicherheitsdienst gegangen im Gefängnis und habe gesagt, dass ich mich verlegen lassen muss, eine Zweigstelle, weil das war echt gefährlich, ne? Ich habe nicht gesagt, warum, ich habe auch nicht gesagt, wer. Ich habe nur gesagt, ich muss verlegt werden. Das haben die dann auch gemacht. Habe mich dann auf Zweigstelle verlegt. Und normalerweise kommt sowas per Gefangenenpost rüber, ne? Also wenn von der Hauptanstalt einer rübergelegt wird in die Zweigstelle, weil er Blödsinn gemacht hat, dann schreiben die Jungs, die in der Hauptanstalt sitzen, den Jungs dort, wer kommt und was passiert ist. Und dann wird es da weiter geregelt. Ich habe irgendwie Schwein gehabt. Von mir ist nichts rübergekommen, so. Dort waren auch viele Jungs aus meiner Stadt, mit denen ich cool war. Und da ist auch irgendwie nichts passiert, so. Ich habe da ganz ruhig meine Zeit dann noch abgemacht. Meine Eltern sind gekommen, mein Bruder hat mich besucht und ab und zu haben wir da ein bisschen was gekifft, ein bisschen Kopf abschalten. Und ich hatte Riesenglück, dass es in diesem Jahr die Weihnachtsamnestie gab. Das bedeutete, alle, die vor einem bestimmten Urteil entlassen werden, die dürfen noch vor Weihnachten und Neujahr gehen, um das dann mit ihrer Familie zu feiern. Und ich habe echt Glück gehabt. Ich bin 3 Wochen noch reingekommen in diese Zeit. Also wenn ich 3 Wochen länger hätte, dann wäre das nicht gegangen. Dann hätte ich das meine ganze Zeit abmachen müssen. So bin ich in die Weihnachtsamnestie gekommen und der Rest der Zeit wurde mir dann halt abgenommen, ne? Also die musste ich dann nicht, die wurde mir geschenkt, musste ich dann nicht mehr weiter absitzen. Ja, und was danach so geschehen ist, das möchte ich euch beim nächsten Mal erzählen. Es ist turbulent weitergegangen und es war noch lange nicht Schluss. Ja, ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen mit reinnehmen. Vielleicht hat ja auch der ein oder andere eine Frage oder eine Anmerkung oder so. Ich würde mich freuen, von euch mal zu hören, so, ob euch das irgendwie in eine Richtung motiviert hat, vielleicht, oder einfach mal so ein kleines Feedback wäre cool, ne? Okay, ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge. Hört sie euch an, guckt wieder rein in das Profil und gebt das euren Freunden und Bekannten weiter, die vielleicht auch interessiert sind. Peace.